Tech, KI und Schmetterlinge. Ein Podcast von Sascha Lobo in Zusammenarbeit mit Schwarz Digits.
Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tech, KI und Schmetterlinge, dem Podcast von mir, Sascha Lobo, in Zusammenarbeit mit Schwarz Digits, dem Digitalarm der Schwarzgruppe. Das Thema heute aus dem Feld der künstlichen Intelligenz ist eins, das ich als Hype beschreiben würde. So ein richtiger, schöner, echter Hype, weil es einem so vorkommt, als würden plötzlich alle davon reden. Und zwar World Models. Mit mir hier im Podcast ist Elisabeth Lorange als Co-Host von Tech, KI und Schmetterlinge. Und gleich die erste Frage, Elisabeth, du bist auch mit deinen Augen, Ohren und den Fingerspitzen taktil dran an dieser KI-Szene. Wann ist dir denn aufgefallen, dass plötzlich vergleichsweise häufig von World Models gesprochen wird?
Das erste Mal fiel mir das auf, als ich über Jürgen Schmidhuber las. Jürgen Schmidhuber ist einer der führenden Wissenschaftler in der künstlichen Intelligenz und er ist vor einigen Jahren an die Khoust University nach Saudi-Arabien gegangen. Die Khoust University ist die King Abdullah University of Science and Technology und Schmidhuber hat 2018 eins der ersten großen Paper sozusagen über World Models geschrieben und hat damit den Begriff so ein bisschen geprägt. Also er hat das übrigens zusammengeschrieben mit David Haar. Das Paper selber hieß World Models. Jürgen Schmidhuber hat nämlich ganz interessante Haltung zur KI grundsätzlich, aber eben auch zur Wissenschaft. Zum Beispiel hat er auf die Frage nach den Menschenrechtsverletzungen in Saudi-Arabien gesagt, dass Wissenschaft keine Grenzen kenne. Was so ganz interessant ist. Daher habe ich mich damit beschäftigt und er sprach halt von World Models so. Und das waren für mich also die ersten Berührungspunkte damit, so 2018, 2019.
Tatsächlich ist dieser Begriff mir auch häufiger schon aufgefallen, aber in den letzten, würde ich sagen, 2-3 Monaten intensiver. Vielleicht sollte man an dieser Stelle überhaupt erstmal sagen, was World Models sind. Denn es stimmt, das ist schon vor 6-7 Jahren definiert worden, aber den richtigen Schwung hat das aus meiner Sicht jetzt erst im Sommer bekommen. Und zwar ein wenig im Gleichklang mit diesem großen Hallo rund um Robotik, also künstliche Intelligenz und Robotik. Und daher weht der Wind auch ein wenig. Man kann sich jetzt vorstellen, wenn KI eben nicht nur reden kann, sondern eigentlich auch denken und vorhersagen und planen. Und zwar mit Kausalitäten. Wenn das passiert, dann passiert das. Also in der dinglichen, in der physischen Welt. Dann kann man anfangen, von einem World Model zu sprechen, weil nämlich das voraussetzt, dass die KI eine Art inneres, mehrdimensionales Modell der Welt hat. Große Sprachmodelle arbeiten mit, wie der Name schon sagt, Sprache und versuchen einfach die sinnhaftesten nächsten Worte zu erforschen und auszugeben. Aber World Models sollen eine Art Mini-Version der Realität darstellen. Und dann kann eine künstliche Intelligenz in dieser kleinen Version der Welt testen und durchgehen, was passiert, wenn ich das tue. Es können Abläufe simuliert werden, Physik kann abgeschätzt werden, man kann Strategien ausprobieren, weil man natürlich innerhalb einer solchen Welt nicht nur Dinge, sondern zum Beispiel auch Personen simulieren könnte oder Mächte simulieren könnte. Und das, diese Form von Wirklichkeitssimulation, ist die Basis von World Models. Und nun ist für 2025, das geht ja jetzt gerade zu Ende, aber spätestens 2026 am Horizont eine Art Durchbruch erkennbar. Es kommen neue Modelle von OpenAI, DeepMinds, also Google steht dahinter, Genie, oder auch einige neue Roboteragenten von jungen aufstrebenden Firmen, die ihre Roboter in die Welt schicken wollen mit World Models. Die arbeiten daran und die sorgen dafür, dass dieser Begriff nicht nur häufiger genannt wird, sondern dass plötzlich ein neues Verständnis entsteht, so wie bei ChatGPT die Sprache erobert worden ist von der Maschine, kann durch World Models die Welt erobert werden durch Maschinen. Welt erobern hört sich jetzt vielleicht ein bisschen steil an, aber eigentlich geht es darum, dass Roboter oder dass künstliche Intelligenzen oder irgendwelche Apparate, die gesteuert werden, sich in der Welt zurechtfinden. Bewegungsdaten aller Art werden plötzlich handhabbar. Humanoide Roboter können einen enormen Qualitätssprung erreichen, einfach weil plötzlich eine Welt digitalisierbar ist mit allen möglichen Daten. Das ist ganz interessant, auf welcher Basis zum Beispiel dieser gigantische Fortschritt von humanoiden Robotern und deren Bewegung stattgefunden hat. Das war nämlich eine Kopplung aus World Models, also solchen dreidimensionalen oder sogar vierdimensionalen Weltmodellen und Motion Capturing Anzügen. Das ist deswegen ganz spannend, weil wir alle die humanoiden Roboter von vor 3-4 Jahren gesehen haben, wie die da so lang tapsen über die Bühne und manchmal einfach umfallen und das war's dann. Und inzwischen mit World Models kann man Motion Capturing Anzüge benutzen, also Menschen, die solche Sensorenanzüge anziehen, die turnen dann da durch die Gegend und lassen mit diesen Sensoren auf den Anzügen ihre Bewegungsdaten komplett auslesen. Das wiederum kommt in ein World Model und dadurch kann ein Roboter Bewegungen besser simulieren. Das ist also der kurze Parforce-Ritt durch die World Models, die versprechen könnten, wahnsinnig viele technologische Prozesse vom autonomen Agenten über Roboter bis zur Medizin, Forschung und natürlich sowas wie autonomes Fahren dramatisch zu verändern. Was ist denn dein erster Gedanke, wenn du von World Models und diesem neuen Hype hörst?
Also der erste Gedanke ist, dass LLMs ein semantischer Ozean der Wahrscheinlichkeit sind. Und dieser Riesenozean an Worten und an, wenn du so willst, Tokens und Wahrscheinlichkeiten ist natürlich hochgradig ineffizient. Das heißt, auch selbst mit dem Paper von Google DeepMind, Attention is all you need, das waren ja die Anfänge der Transformer-Architektur, also diese ganzen Modelle so ein bisschen effizienter zu gestalten. Und das heißt, dass man die Wahrscheinlichkeit der Wörter untereinander gewichtet. Ja, das heißt, dass Baum höchstwahrscheinlich neben Apfel steht und nicht neben Schuh. So. Also das heißt, die semantische Gewichtung zu organisieren, das hat dem Ganzen ja extrem viel Auftrieb gegeben. Und darüber hinaus aber sind sie trotzdem hochgradig ineffizient. Das sieht man alleine daran, wie lange ein Sprachmodell beziehungsweise auch ein Bildmodell braucht, um etwas zu lernen. Und wenn wir sehen allein, wie lange auch dieses Training ist, ja, der Modell, es dauert Wochen. Also es dauert 3-4 Wochen auf maximale Auslastung der Chips, um so ein Modell zu trainieren. Und wenn man dann im Vergleich sieht, wie lange ein 2-jähriges Kind braucht, um zu verstehen, was eine Katze ist, dann finden diese neuronalen Verbindungen im Gehirn halt in Lichtgeschwindigkeit statt. Das Kind begreift diese Katze als Tier, weil es es hört, sieht, anfasst, vielleicht riecht, ja. Und dadurch findet das Lernen viel schneller statt. Ein Modell musst du hunderte Bilder einer Katze füttern, damit es versteht, was es eine Katze ist. Und es gibt ja 1000 Beispiele, gerade in diesen Bildgebungsmodellen, dass die lange, lange nicht zwischen einem Chihuahua und einem Muffin unterscheiden konnten, weil die eben sehr ähnlich aussahen. Und deswegen brauchen wir am Ende eine andere Architektur, eine andere Mathematik und eben auch eine andere Struktur in der künstlichen Intelligenz, um unsere wirkliche Welt, unsere dreidimensionale Welt effizienter abbilden zu können. Und der große Verfechter dieser World Models oder wer das natürlich immer wieder diskutiert, ist Yann LeCun von Meta, der Head of AI. Und der hat ja gerade announced, dass er Meta verlassen würde, um selber eine Firma zu gründen und eben World Models zu bauen. Das heißt, ich glaube tatsächlich, dass das die nächste Evolutionsstufe in der künstlichen Intelligenz wird.
Man muss jetzt dazu sagen, das sehen nicht ganz alle so. Also natürlich wissen alle, dass World Models früher oder später essentiell sind, zum Beispiel für Robotik. Aber es gab wohl größere Differenzen zwischen Mark Zuckerberg und Yann LeCun für diese Relevanz der World Models. Genau deswegen geht er jetzt von Meta weg und gründet sein eigenes World Model Startup. Aber diese Differenzen, die hatten schon auch damit zu tun, dass man sich immer wieder zwischendurch wundern könnte, dass Yann, immerhin Turing-Preisträger, ja, der hat zwar auch ein paar Mal kolossal daneben gelegen mit seinen Voraussagen, aber wem passiert sowas nicht? Nur der hat schon häufiger Sachen gesagt, wo man dachte, huch, ob das jetzt Meta so richtig reinpasst. Er hat zum Beispiel LLMs, große Sprachmodelle, regelmäßig abgesprochen, dass sie die nächsten Entwicklungsschritte überhaupt hinbekommen. Ja, er war jetzt nicht ein erbitterter Gegner, aber er hat schon gesagt, die stoßen an Grenzen. Wir sind an Grenzen gestoßen, die werden wir nicht überspringen können. Das hat man mittelernst zu nehmen, aber nicht, weil Forscher in diesem Bereich häufig auch einfach auf den Schlamm hauen. Aber umso interessanter, dass er jetzt seine eigene Zukunft in die Hände von dem Wohlergehen von World Models legt. Ich sehe eine ganze Reihe von Punkten, wie dieser Hype zustande gekommen sein könnte. Das erste ist wahrscheinlich, dass wir im Juli eine ganze Reihe von Forschungsergebnissen bekommen haben, zum Beispiel Forschende von Harvard und MIT, die vorschlagen in einem Papier World Model Induction, dass eigentlich echte AGI nur mit einem World Model funktionieren kann, weil es durch Interaktion lernen können muss. Denn AGI, so ist das ja definiert, allgemeine künstliche Intelligenz, die soll auf neue Herausforderungen genauso reagieren können wie ein Mensch. Dass sie also nicht nur ein ganz eingeengtes, spezifisches Problem irgendwie hinbekommt. Ja, schreibe einen Quartalsplan dafür oder dafür und du hast vorher so und so viele Daten, die genau das beinhaltet haben, sondern das ist der große nächste oder vielleicht auch erst übernächste Sprung, an dem man hier arbeitet, eben jetzt mit dem Hype World Models, dass eine KI Probleme lösen kann, für die sie eigentlich nicht im allerentferntesten irgendwas vorher gelernt hat. Allein durch logische Deduktion oder Induktion von verschiedenen Herangehensweisen. Was ist hier los? Wie kann ich darauf reagieren? Wie kommt etwas Sinnvolles raus? Das ist so die Baseline. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum dieser Hype gerade da ist. Auch ein bisschen, weil LLMs leichten Sackgassengeschmack mitgebracht haben jetzt über den Sommer.
Ja, weil die Fortschritte natürlich inkrementell zwar besser wurden, aber eben nicht mehr in diesen großen Quantensprüngen vorkamen, die wir gewohnt waren. Wir waren ja eine Kadenz an Fortschritt gewohnt, die mit einer Schlagkraft kam, die keiner vorhergesehen hat. Und plötzlich sind die Modelle dann so ein paar Mü besser als die vorherigen und haben aber ein paar Milliarden mehr am Training gekostet. Also, dass sich die Leute oder dass sich die Wissenschaftler umschauen nach neuen Technologien, war zu erwarten. Und dass irgendetwas passieren muss, um eben diese, das Problem am Ende ist das Begreifen der Dreidimensionalität der Welt. Und das Gleiche sehen wir auch bei den ganzen Bildmodellen. Ja, da wird in ja jeder, es sind ja faktisch ganz viele kleine Iterationen hintereinander. Und in jeder Iteration wird wieder ein Pixel vorhergesagt. Das heißt, und vorhergesagt auch wieder über die Wahrscheinlichkeit. Also, wie wahrscheinlich ist, dass der nächste Pixel dann meinetwegen an der Stelle rosa ist, so. Ne, also sehr simplifiziert finden so diese Vorhersagen statt. Und das Gleiche gilt natürlich nicht nur für statische Bilder, sondern eben auch für Videos. Und die stoßen ja ebenfalls irgendwann auch an ihre Grenzen, weil eben Pixel-Vorhersagen letztlich nicht ausreichen. Und das Gleiche gilt für die LLMs eben auch. Also irgendwann wird es an die Grenzen stoßen, weil sie eben etwas, was nicht bekannt ist, was nicht jetzt unbedingt gerade aus dem Internet ausgelesen wurde oder den Trainingsdaten war, dass sie es nicht begreifen. Ist ja auch die nächste Frage, ist, ob man alles Wissen oder Trainings, ob man alle Trainingsdaten und Wissen notwendigerweise verschriftlichen kann. Ja, das ja. Heißt, man muss halt eigentlich der künstlichen Intelligenz eine Fähigkeit geben oder sie befähigen, Sachen zu lernen, die nicht unbedingt im Internet stehen oder in Büchern stehen oder eben in niedergeschrieben sind, sondern eben in der realen Welt existieren.
Ja, das finde ich immer wieder wahnsinnig spannend, dass man denkt, das Internet ist voller Daten und da sind da eigentlich alle Daten drin und am Ende schnurrt es aber zusammen auf Film und Schrift und natürlich Sound. Cool. Dankeschön. Aber eine Vielzahl von verschiedenen Daten, auch Datenqualitäten und Datenkategorien sind im Internet nicht oder gar nicht so einfach zu finden. Ja, die schon angesprochenen Bewegungsdaten, da gibt es inzwischen so Hilfsmittel. Einer der Fortschritte, was World Models angeht, ist zum Beispiel, dass es Startups gibt. In China ist das schon eine ganze Weile ein ziemlich hippes Ding, dass man aus einem Foto gewissermaßen eine spielbare Welt herstellen kann. Ja, das, was ein Mensch relativ leicht machen kann, was die Leute vielleicht gar nicht so wissen, was das für eine Superpower ist. Du siehst ein Foto und kannst sagen, ah ja, das ist ein Marktplatz, da hinten steht ein Baum und da könnte ich einmal so drum rumlaufen. Ich komme dann bis zu dem Auto, aber nicht ganz bis zu diesem anderen Stuhl. Und dass du sofort durch ein einziges Foto ein sehr gutes Gefühl dafür hast, wie sieht denn die Welt an der Stelle, die fotografiert worden ist, aus? Natürlich kann man sich da täuschen, aber wir haben als Menschen ein sehr gutes Gefühl dafür. Das war bei Computern, bei KI bisher eher nicht so. Und das ist einer der Punkte, wo diese Startups anfangen, World Models auf die nächste Ebene zu hieven. Du machst einen ganz kurzen Videoclip, ein kurzes Foto, nicht einen großen Ausschnitt und trotzdem erkennt die KI, was ist es für eine Szenerie und wandelt das dann zum Beispiel in eine spielbare virtuelle Welt um. Ja, das ist jetzt eins von den Startups. Da gibt es ganz viele Ansätze, was man wie machen kann. Oder man macht eine Reihe von Fotos und dann kann dann ein Roboter durchnavigieren, solche Mechaniken. Was aber klar ist, wir reden hier davon, dass wir aus dieser Schriftebene rauskommen, dass wir Schrift und dieses klassische Verbale versuchen, nicht hinter uns zu lassen, aber nur noch als einen Aspekt zu sehen. Und dass wir uns so ein mentales Modell, so heißt es bei Menschen, ein mentales Modell der Welt zusammenbauen. Ja, das mentale Modell beim Menschen ist das, wie man die Welt wahrnimmt und einsortiert in seinem Gehirn. Das ist zwischen Wahrnehmung und Organisation des eigenen Lebens irgendwo.
Die, vor allen Dingen, vielleicht hat es auch so ein bisschen einen egalisierenden Effekt, weil momentan ist es ja so, dass die Hälfte des Internets in amerikanischem Englisch ist. Ich glaube, wir haben das vor einigen Podcasts schon mal diskutiert, dass das Grundwissen im Internet hat ja die amerikanische Haltung, die amerikanische Gesinnung und so weiter. Und in der realen Welt sind aber nur 15 oder ist nur ein Drittel oder ein Viertel am Ende eben amerikanisch. Das heißt, das Internet ist natürlich in dem Kontext wahnsinnig biased. Das heißt, dass die gesamten anderen Sprachen, Kulturen und so weiter gar nicht abgebildet werden, wenn wir darüber nur, wenn die Kreatoren der einzelnen LLMs oder Modelle nur definieren können, was da drin ist quasi. Das heißt, wenn wir World Models haben, die möglicherweise auch selbst lernend sind, dann können die noch viel mehr Informationen gewinnen und bekommen, ohne dass sie unbedingt kuratiert werden. Ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt besser ist oder schlechter ist, aber es ist auf jeden Fall ein anderer Ansatz. Das heißt, dass dann wahrscheinlich werden wir nicht nur die Hälfte mit amerikanischem Content sehen in den Modellen, sondern die werden dann wahrscheinlich oder hoffentlich die gesamte Welt abbilden und eben auch die gesamte Diversität, die in der Welt herrscht und eben nicht dieses komplett monozentrierte Weltbild zeigen.
Ja, ich sehe auch, dass ganz viele von den Eindrücken, die man als Mensch für wahnsinnig wichtig hält, eben dann am Ende nicht verschriftlicht und manchmal halt noch nicht mal verbildlicht sein können, sondern eher so erlebbar sind. Es gibt eine Begrifflichkeit genau dafür, natürlich, es gibt für alles eine Begrifflichkeit, in einem sehr einflussreichen Essay. Ich glaube, der hat sehr stark dazu beigetragen. Dieser kleine Essay vom 10. November 2025, dass der Hype auf die Spitze getrieben worden ist rund um World Models. Den Aufsatz geschrieben hat Fei-Fei Li, das ist eine der wichtigsten KI-Forscherinnen weltweit. Und er heißt, wie ich, sehr, sehr schöner Titel, From Words to Worlds. Spatial Intelligence is AI's Next Frontier. Will sagen, von Worten zu Welten, ja, auf Englisch ein fantastisches Wortspiel, habe ich so auch noch gar nicht gesehen. Ja, ich glaube, aber es gab es schon ein paar Mal. Räumliche Intelligenz ist die große nächste Grenze der künstlichen Intelligenz. Und das, was sie dort sagt, ist, dass unsere Vorstellung von räumlicher Intelligenz viel zu klein gedacht ist, weil wir denken, es geht halt hier nur um 3x4 Meter und dann gehe ich 3 Schritte nach vorne oder nicht. Aber sie sagt, dass diese Form von räumlicher Intelligenz dramatisch verändern wird, wie wir mit der dinglichen und der virtuellen Welt interagieren und dass sich genau deswegen vom Storytelling über Kreativität insgesamt, Robotik aber auch sowas wie wissenschaftliche Erkenntnisse und noch weit darüber hinaus Wirtschaft sowieso verändern wird. Das ist deswegen aus meiner Sicht so interessant, weil wir jetzt zweieinhalb Dekaden hatten, wo eigentlich der Raum eine geringe Rolle gespielt hat. Ja, wir hatten eigentlich immer nur das Interface. Das Interface war alles. Wir haben dann irgendwie so mit Gestensteuerung und irgendwelchen leicht tumpen Brillen immer noch und mit dem Smartphone kann man auch mal durch die Welt laufen. Ich habe lange Pokémon Go gespielt, da gibt's auch so eine Art Augmented Reality-Gefühl, aber es ist halt immer noch irgendwie Interface und plötzlich wird die Welt zur Oberfläche. So kann man das vielleicht versuchen zusammenzufassen.
Also ich bin hoffnungsvoll, dass in dem Kontext das Weltverständnis auch innerhalb der Modelle uns weiterbringt. Ich glaube tatsächlich, dass die Zukunft so aussehen wird, dass die LLMs so ein nettes, kleines Spielzeug sein werden, um E-Mails zu schreiben, um Texte zu generieren und um das Leben so ein bisschen effizienter zu machen. Aber ich denke zum Beispiel auch, dass die ganzen Agenten, die wir gerade dabei sind zu bauen oder die wir versuchen zu bauen, dass die irgendwann auf Word Models laufen werden und eben nicht mehr auf LLMs. Weil das nächste Problem an den LLMs sind natürlich die Halluzinationen, die wir in den Word Models in gewisser Weise wahrscheinlich auch sehen werden. Aber am Ende brauchen wir eine Architektur oder eine KI, die wesentlich stabiler ist. Ja. Also wenn man sich die aktuellen Zahlen zu den Halluzinationen ansieht, dann sind zum Teil halluzinieren die bis zu 45-50% in ihren Ausgaben. Das heißt, auch im Umkehrschluss, dass in Unternehmen, die Agenten wirklich einbauen, die komplexere Aufgaben erledigen sollen, dass man immer eine Art Aufseher braucht, also einen menschlichen Aufseher, der aufpasst, dass das Output der Agenten korrekt ist. Und ich glaube, das ist alles eigentlich nicht Sinn der Sache. Also Sinn der Sache ist dass man der KI eine gewisse Autonomie gibt und dass die von alleine funktioniert. Und nicht, dass wir die, um Dinge zu automatisieren, einfach aneinanderschalten und aufs Beste hoffen, sozusagen. Ne? Also das heißt, ich bin hoffnungsvoll, dass das Problem lösen wird, beziehungsweise dass wir dann damit Richtung AGI kommen. Auch ehrlich gesagt wirtschaftlich. Ich meine, die Milliarden und Milliarden, die jetzt in den letzten 3 Jahren investiert wurden, also in den USA sollen es 500 Milliarden in den letzten 3 Jahren sein, die müssen sich ja irgendwann in irgendeiner Form amortisieren, weil wir alle super viel Exposure haben, also an alle Tech-Unternehmen. Das heißt, ich denke, ich hoffe auch, dass die LLMs als Basis für die World Models in der Breite dienen können. Irgendwie müssen sich diese Investments ja gelohnt haben.
Ja, die werden sich schon deshalb gelohnt haben, weil World Models, so wie es im Moment aussieht, noch mehr Rechenkapazitäten brauchen als Large Language Models. Allein aufgrund der Komplexität und auch allein aufgrund davon, dass ein World Model halt auch ab Werk multimodal ist. Ne? Multimodal bedeutet, dass man auf ganz viele verschiedene Weisen Daten eingeben kann. Bilder, Töne, Sprache und eben Bewegungsdaten und alle möglichen anderen Daten auch noch dazu. Das heißt, diesen neuen Berechnungshöhepunkt, diese Intensität von Bedarf an Berechnungen, der wird in den nächsten Jahren mit World Models wahrscheinlich noch zunehmen. Was ich sehr spannend fand, war, dass ich gesehen habe, dass World Model bis jetzt in keiner Sprache einen eigenen Wikipedia-Eintrag hat.
Wirklich?
Und ja, das fand ich mindestens interessant. Auch auf Englisch ist das nur ein Unterpunkt von Foundation Models. Allerdings, und das ist dann auch schon wieder interessant, dass die World Models, wenn man da draufklickt, steht da, siehe auch Digital Twin.
Genau.
Das finde ich deswegen interessant, weil Digital Twin und World Models eigentlich überhaupt nicht das Gleiche ist. Im Gegenteil, Digital Twin und World Models haben sphärisch miteinander zu tun, sind aber strukturell schon sehr deutlich unterschiedlich. Ja? Also man könnte ein Digital Twin als so Autovervollständigen betrachten. Irgendwie so eine Software, die halt das nächste Wort auf dem Smartphone einem vorschlägt. Und das, was beim World Model denn die Alternative dazu, wir werden halt so ein großes Sprachmodell. Das ist nicht nur einfach ein Autovervollständigen, das ist wahnsinnig viel mehr, auch wenn es vielleicht ein bisschen so aussieht und ähnlich funktioniert. Insofern ist Digital Twins etwas, was wir vielleicht auch noch kurz erklären können, das sind digitale Abbilder von Objekten, von zum Beispiel Gebäuden, auch von Arbeitsprozessen, von Maschinen, von Strukturen, von ganzen Unternehmen, wo man mit sehr vielen Daten versucht, eine Simulation hinzubekommen, sodass man rausfinden kann, was passiert eigentlich, wenn. Und dieses Was passiert, wenn, diese Simulation, ist einer der wahnsinnig großen Vorteile der digitalen Welt. Das ist auch etwas, was von Anfang an bei LLMs aus meiner Sicht ein bisschen unterbesprochen worden ist, dass man eben so viel ausprobieren kann. Ja, das ist dieses Simulieren, ich probiere jetzt mal aus, was passieren würde, wenn. Das ist halt im Sprachlichen eine ganz normale Herangehensweise. Ja, ich habe gelesen, dass die meisten Aufgaben, die so professionell bearbeitet werden, bei ChatGPT 30 bis 40 Mal neu bearbeitet werden. Das bedeutet, 30 bis 40 Mal probierst du aus, ich mache erst einen neuen Prompt und dann mache ich das und das. Das ist halt eine Arbeitsweise, die sich eingeschlichen hat, die viele Leute gar nicht so realisiert haben. Aber im Prinzip sind das Mini-Simulationen. Und diese Mini-Simulationen, die kann ich jetzt eben auch in der dinglichen, in der physischen, in der Robotik-interaktiven Welt machen. Und da sind Digital Twins halt wirklich so eine absolute Vorstufe von.
Ja, aber es gibt Digital Twins auch in anderen Bereichen. Also ich finde, das ist tatsächlich die Zukunft der Inferenz. Also wenn man sich fragt, wer diese ganzen Datencenter eigentlich quasi mit KI vollkriegen soll, dann wird das die Antwort sein, weil die Digital Twins vor allen Dingen für Menschen sehr interessant sind. Wenn du einen kompletten Digital Twin von dir selber bauen würdest, dann könntest du alles, was du zum Beispiel an Medikamenten, an anderen Experimenten ausprobieren möchtest, kannst du erst an deinem Digital Twin ausprobieren. Alle anderen Dinge auch. Ich meine, irgendwann wird es soweit sein, dass wir unsere Digital Twins zu Meetings schicken und so weiter, je nachdem, wie ausgeprägt die sind. Aber ich denke, also auch zum Beispiel im Versicherungsbereich sind Digital Twins ein riesen Anwendungsfeld und auch Use Case, weil wenn du Digital Twins von ganzen Städten zum Beispiel bauen könntest, ja, dann könntest du mit Wettervorhersagen, könntest du Schäden an Gebäuden zum Beispiel sehr, sehr, sehr präzise vorhersagen. Das heißt, und dann eben darauf auch reagieren und vorher reagieren und so weiter. Also ich glaube, Digital Twins sind einer der größten Anwendungsfälle und ich glaube, dass die halt quasi eine Art Vorstufe sind, zu den World Models, weil wenn du das, wenn man Digital Twins richtig machen möchte, dann braucht man eben auch nicht nur diese, also dem braucht man nicht nur LLMs dazu, sondern eben die gesamten Daten der Sensorik, der zum Beispiel für die Städte Digital Twins, der autonom fahrenden Autos, die ganzen LIDAR-Daten. Man braucht, wenn man Menschen kopieren möchte, dann braucht man die ganzen medizinischen Daten, dann braucht man die ganzen dreidimensionalen Daten. Also das heißt, es hängt dann so ein bisschen von den Daten ab, aber die Art und Weise sozusagen, wie man die Modelle dann füttert, das geht schon weit über ein klassisches LLM hinaus, ne?
Ja, die World Models, die stellen so ein bisschen den Übergang dar von der Statistik zur Simulation. Und genau dieses simulierende Element, was du gesagt hast, auch mit so zum Beispiel Körperdaten, das ist bei den World Models deswegen so aufwendig, weil es eigentlich ja keine natürliche Grenze kennt. Ja, du kannst eigentlich immer mehr Daten versuchen zu bekommen, um die Welt zu modellieren. Und genau diese Weltmodellierung, da gibt es Leute, die sagen, wann immer wir davon ausgehen, einen funktionierenden Agenten zu haben, dann hat er zumindest ein implizites World Model. Das bedeutet, irgendwann muss die KI auf irgendeine Modellierung der Welt zurückgreifen, sonst kann sie gar nicht funktionieren.
Selbstbestimmtheit ist wohl eines der großen Themen unserer Zeit. Selbstbestimmt leben und sein Leben frei zu gestalten sind ein Antrieb eines jeden Individuums. Da ist es selbstverständlich, dass Gesellschaften, Gemeinschaften und Unternehmen diesen Antrieb ebenfalls spüren. Kärcher, der Hersteller von Reinigungsgeräten und Systemen, gestaltet, getrieben durch den Wunsch nach Unabhängigkeit, seine digitale Architektur selbst. Das ist eine Herausforderung und eine große Chance gleichermaßen. Erste IoT-Produkte brachte Kärcher bereits 2014 auf den Markt. Heute ist IoT ein integraler Bestandteil und das internationale Unternehmen mit Sitz in Winnenden hat seine Strategie nach dem Cloud-First-Prinzip ausgerichtet. Kärcher nutzt auch KI intensiv. Als Vorreiter mit hohem Anspruch haben sie Google Gemini weltweit ausgerollt und in nur 9 Monaten 13.000 Arbeitsplätze ausgestattet. Den Risiken ist sich Hartmut Jenner, Vorsitzender des Vorstands von Kärcher, bewusst. Mit jedem zusätzlichen digitalen Tool entstehen neue Schwachstellen, die es Angreifern ermöglichen, Einfallstore zu finden. Und genau deshalb ist Cybersicherheit ein Thema, das uns alle sehr beschäftigt und auch in Zukunft beschäftigen wird. So ist Cybersecurity bei Kärcher nicht nur Chefsache, sondern Teil der Unternehmenskultur. Als stärker in die Sicherheit der Systeme investiert werden sollte, gab es intern noch nicht einmal eine Diskussion über den Invest. Alle waren sich einig. Genauso wie bei der Vorgehensweise. Kärcher wollte von einer reaktiven Lösung zu einer präventiven, die im Voraus potenzielle Einfallstore für Hacker und Schadsoftware aufdeckt. Die Entscheidung fiel auf XM Cyber. Jenner betont, Schwarzdigits ist für uns mit der speziellen Kompetenz von XM Cyber ein strategischer Partner auf Augenhöhe. Die Werte in der Partnerschaft spielen für uns eine große Rolle. Tatsächlich war Kärcher einer der allerersten Kunden von XM Cyber unter Schwarzdigits. Wenn ihr mehr darüber erfahren möchtet, wie Kärcher XM Cyber einsetzt und wie die Zusammenarbeit läuft, schaut gern auf der Website von XM Cyber vorbei.
Wie zur Bestätigung, dass es tatsächlich ein Hype-Thema ist, hat natürlich, of all people, Sam Altman am 16. November 2025 gepostet. Und zwar ein sehr, nach seiner Aussage, sehr aufregendes neues Ding, Cosmos. Und zwar das Cosmos World Model. Das Cosmos World Model muss man sich vorstellen als eine Art KI-Wissenschaftler. An AI Scientist for Autonomous Discovery. Und die haben aus dem Hause Edison, so nennt sich dieses Startup, die haben gerade veröffentlicht ein World Model, eben mit diesem Namen Cosmos, was das Ziel hat, eine KI-Wissenschaftlerin zu werden, die selbsttätig erforscht, was sind denn die Grenzen des Wissens und wie kann ich sie ergänzen und erweitern? Dass man dafür ein World Model braucht, mag vielleicht den einen oder die andere überraschen, Aber tatsächlich ist es so, dass wenn man einfach nur Paper ausliest, wenn man einfach eine riesige Zahl von wissenschaftlichen Daten ausliest, dass man dann in ganz vielen Zusammenhängen eben nicht genau versteht, aber wo sind denn die Grenzen davon? Was wäre denn der logische nächste Step? Weil dazu bräuchte ich eine bestimmte Form von Verständnis von Kausalität. Und Kausalität hat früher oder später ziemlich häufig eine Verankerung in der physischen Welt oder zumindest in Prozessen, die der physischen Welt nahe kommen. Und genau deswegen hat Edison dieses Startup, das Cosmos World Model, gebaut, um Wissenschaft voranzutreiben. Das ist das große Ziel auf dem Weg zu AGI, dass irgendwann künstliche Intelligenz Dinge rausfinden kann, die Menschen bisher nicht rausfinden konnten.
Die Gefahr von den Modellen wie das Cosmos Model ist die Ähnlichkeit, die es dann zum menschlichen Verhalten irgendwann gibt. Und wir sehen ja momentan auch, dass zum Beispiel KI extrem gut ist, andere Menschen von gewissen Umständen zu überzeugen. Aber momentan erkennen die meisten Menschen immerhin noch, wenn sich KI einschaltet, so ist es tatsächlich noch, was sich sicherlich über kurz oder lang auch ändern wird. Aber die Manipulation und die Persuasive AI, die wird dann immer stärker. Und das heißt natürlich, dass gerade in der Politik, in der Werbung und in der Wirtschaft entstehen da super große Risiken, wenn man irgendwann wirklich nicht mehr unterscheiden kann, was die World Models quasi sind und oder was Modelle sind und KI sind und was Menschen sind. Und dann entstehen natürlich noch viel stärker oder größere ethische Fragen. Und deswegen ist sich die Wissenschaft auch so uneinig, ob das wirklich eine gute Idee quasi für die Zukunft ist. Und das viel größere Risiko ist natürlich in den militärischen Anwendungen, weil die auch gerade dieses Wettrüsten rund um die KI und jetzt auch zukünftig rund um die Weltmodels ist natürlich ein Wettrüsten um die militärische Vorherrschaft. Es ist eine sicherheitspolitische Frage. Und die Anwendung, ja, diese militärischen Anwendungen, die werden dann natürlich dann viel holistischer. Ich meine, momentan sind wir dabei, irgendwie sehr strategisch zu sein. Wir haben feuerspuckende Hunde, die an der Front entlang laufen. Wir haben Drohnen, die mit großer Präzision Menschen jagen an der Front. Aber wenn World Models irgendwann die militärischen Strategien sich ausdenken, dann sind die in allen Dimensionen unterwegs. Und ich glaube, dass sobald die Modelle wirklich anfangen können, alle Informationen zu korrelieren. Und das wird dann die große Gefahr. Ja, wenn die genau verstehen, wie der geografische Kontext ist, in Kombination mit, wie die Wetterlage ist, in Kombination mit, wer da noch an der Front sitzt, in Kombination mit, welche Waffen zur Verfügung stehen, dann wird es, glaube ich, sehr gefährlich einfach. Und deswegen brauchen diese World Models dann noch eine viel krassere Regulatorik eigentlich als die jetzigen. Also ich meine, es ist halt am Ende immer, je mächtiger die Systeme werden, je potenter die Systeme werden, desto stärker muss man sich überlegen, wie man sie reguliert, damit sie nicht zum Problem für die Gesellschaft werden am Ende.
Ja, was dahinter steht, das kann man, glaube ich, in der Gegenüberstellung von zwei Zitaten ganz gut ermessen. Es ist schon eine Form von Kampf, der da passiert, so zwischen verschiedenen Denkschulen. Und die einen meinen, ohne World Models kann man im Prinzip den nächsten Schritt nicht gehen. Und die anderen sagen, Achtung, World Models sind so machtvoll, wir müssen wirklich aufpassen. Interessanterweise, wie so oft bei der KI, arbeiten beide Denkschulen im Wesentlichen selbst auch weiter an KI und auch spezifisch an World Models. Die eine Ebene ist zum Beispiel die von Yann LeCun schon angesprochen, adressierte, der gesagt hat, a real intelligent system must predict the world. If you can't model the world, you can't understand it. Wir sagen, das ist so der Kern seiner Absage an große Sprachmodelle. Wenn du kein vernünftiges Weltmodell hast, wenn du keine Vorstellung, keine software-digitale Vorstellung davon hast im Computer, wie eine Welt aussieht und wie sie funktioniert, dann kann diese Maschine nicht intelligent werden und auch nicht autonom arbeiten. Das ist so, was dahinter steht. Und gleichzeitig gibt es auf der anderen Seite OpenAI, die sagen, zukünftige Systeme brauchen World Models, um überhaupt sicher arbeiten zu können. Ohne ein inneres Verständnis der Realität ist das sogenannte Alignment, also dass man die KI dazu bringt, den Regeln zu folgen, die man aufstellt, unmöglich. Kurz und zusammengefasst sagen die einen, Achtung, World Models sind so machtvoll, dass wir wirklich aufpassen müssen. Und die anderen sagen, ey, aber Leute, ohne World Models kriegen wir den ganzen Kram gar nicht in den Griff. Welcher Denkschule gehörst du denn eher an?
Ja, ich denke, dass Progression oder Weiterentwicklung der einzige Weg nach vorne ist. Weil das andere Problem ist, und das sieht man analog in der Cybersecurity, dass sobald auch nur am Horizont diese Systeme in irgendeiner Form auftauchen, gibt es genug Leute, die auch missbrauchen. Und man sieht zum Beispiel, dass mit diesem exponentiellen Anstieg der Chips und auch der Modelle an sich, also mit der Steigerung der Performance der Modelle, steigt auch Cyberkriminalität. Und zwar in einem Maße, dass das kaum verständlich mehr ist. Wenn man sich die Zahlen dazu anguckt, ist es wirklich, wirklich erschreckend, wie breit die Cyberkriminalität aufgestellt ist und wie die auch ganze Landstriche zum Beispiel in Südostasien regiert. Ja, da sitzen in riesigen Art Click-Farm-Centern sitzen Leute, die andere Menschen erpressen und die nutzen überwiegend dazu AI und die allerneuesten Technologien. Wenn man dann analog überlegt, was World Models tun werden, also wenn irgendwer schon anfängt, sie zu entwickeln, dann werden die zu 100% genutzt von anderen. Das heißt, dieser Anspruch immer, dass man die Entwicklung stoppen könnte, glaube ich, der ist verfehlt und wird auch nie passieren. Weil, wie gesagt, es ist ein sicherheitspolitisches Problem und die Entwicklung findet dann zwischen China und Amerika statt. Und dann ist irgendwann die Frage, also keiner von beiden Ländern wird freiwillig ins Hintertreffen gehen. Es ist eben ein Wettrüsten momentan. Und im Übrigen glaube ich, dass China, dass die bald führend sein werden in der künstlichen Intelligenz. Und ich glaube auch, dass die ersten World Models auf den Markt bringen werden. Und wir werden genauso überrascht sein wie mit DeepSeek, wenn irgendwie nächsten Sommer ein komplett unbekanntes Unternehmen ein World Model auf den Markt wirft, vielleicht sogar noch Open Source und sagt, here you go, daran haben wir das letzte Jahr gearbeitet. Weil zurzeit sind wirklich die Hälfte der führenden Wissenschaftler sitzt in China, der Großteil der führenden Forschungseinrichtungen in Hinblick auf künstliche Intelligenz sitzt in China. Das heißt, die Fortschritte werden sicherlich auch aus China kommen, glaube ich.
Ja, das ist jetzt auch schon erkennbar. Im Oktober 2025 hat Alibaba, eine der ganz großen Digitalkonzerne in China bekannterweise, sein World VLA vorgestellt, ein autoregressives Action World Model, so wird es genannt. Und es vereint VLA, Vision Language Action, mit World Models und einem Transformer. Was bedeutet das jetzt, sehr nerdig dahergesagte? Dieses Vision Language Action ist eine Art von Robotikansatz, mit dem man versucht, mit einer KI zuerst über eben die Vision, das Sehen, dann die Sprache und dann die Handlung, einen Dreischritt beizubringen. Und wenn dann auch noch World Models dabei sind und ein Transformer, dann haben wir eigentlich alle KI-Ebenen, die im Moment relevant sind, um mit so einem World Model nicht nur Simulationen zu machen, sondern auch Roboter zu steuern. Das heißt, die konkrete Steuerung von Robotern, dass der nicht nur reagieren kann auf das, was man ihm sagt, sondern reagieren kann auf Einflüsse direkt aus der Welt. Dass er die übersetzen kann, dass man ihm etwas sagen kann und dass man ihm aber gleichzeitig auch schubsen kann oder dass er irgendwas sieht und darauf reagiert. Das ist der Fortschritt von World Models. Und genau da haben eine ganze Reihe von chinesischen Unternehmen jetzt ziemlich krasse Fortschritte gemacht in den letzten Wochen und Monaten.
Ja, und das ist wieder ein sicherheitspolitisches Risiko. Das heißt, man sollte sich dann überlegen, die USA sollte sich überlegen, ob sie nicht vielleicht eher gemeinsame Sachen mit China machen sollte, als weiterzuentwickeln. Aber das liegt natürlich auch wieder am Ende an den Chips, ja, ob China es schafft, eine Architektur zu schaffen in den World Models, die auf anderen Chips als auf den Nvidia-Chips trainieren kann, weil perspektivisch wird es so sein, dass die USA nicht mehr den Export der sehr High-Performance-Chips wie die H100s und die B200s erlauben wird. Es bleibt spannend, ehrlich gesagt. Also ich finde es auch spannend, zu dieser Zeit leben zu dürfen, um diese ganzen Entwicklungen zu sehen. Ich glaube, wir befinden uns momentan in der disruptivsten Phase, die Menschheit in den letzten 1000 Jahren gesehen hat. Also noch viel stärker als die industrielle Revolution und eben viel schneller. Also die industrielle Revolution hat irgendwie 140, 150 Jahre gedauert. Und was wir momentan an Fortschritten sehen, was quasi in 5, 6, 7, vielleicht 10 Jahren passieren wird, wird nie wieder oder hat noch nie in dieser Schnelligkeit stattgefunden. Das heißt, ich finde, es ist auch eigentlich, also ernste Predictions oder Vorhersagen zu machen im Hinblick auf künstliche Intelligenz ist gar nicht möglich, weil wir alle gar nicht wissen. Es fehlt halt so ein bisschen der Durchbruch. Ja, ich warte momentan auf irgendwas Disruptives. Ich warte auf was Neues, weil ich will nicht sagen, mich langweiligen diese LLMs, aber die, wie wir schon eingangs sagten, sind die Fortschritte halt eher klein und dann kommt ein neues Modell raus, was dann in der LLM-Arena irgendwie ein kleines bisschen mehr performant ist, aber am Ende ist der heilige Gral ist auf jeden Fall noch ein bisschen weit weg.
Ja, und gleichzeitig, wenn man von Gefahren spricht, häufen sich die Ansagen, dass die Gefahr größer wird durch solche Entwicklungen. zum Beispiel der Anthropic-Chef Dario Amodei, der ist sowieso jemand, der, sagen wir mal, PR ziemlich gut verstanden hat.
Dario Amodei ist immer so dramatisch, finde ich.
Ja, Dario Amodei ist super dramatisch und genau darauf wollte ich hinaus. Er hat im September 2025, ist irgendwie 2 Monate her, hat er auf einer Veranstaltung gesagt, es gibt eine 25-prozentige Chance, dass die KI-Sache wirklich, wirklich schlimm ändert. Und er meint natürlich damit so den Untergang der Menschheit. Das ist so ein Kernpunkt von dem World Model oder den World Models insgesamt. Wir geben damit ein tiefes Weltverständnis an die Maschine. Im Moment können wir uns noch zurückziehen auf das Verständnis der Welt, was wir als Menschen relativ singulär haben. Ein Computer kann in bestimmten Bereichen einfach noch nicht wirklich verstehen, was passiert. Und das erkennen wir und sehen wir jeden Tag, trotz aller Macht der KI. Wenn wir die nächste Stufe zünden würden, der Durchbruch, auf den du wartest, wie du gerade gesagt hast, dann geben wir den Computern, dann geben wir den Maschinen auch schon eine bestimmte Form von Macht. Ja, man kann das vielleicht auf einer runtergebrochenen Ebene sagen. Viele Menschen glauben, dass der Anfang von World Models oder quasi die Vorstufe von World Models die Generierung von Videoclips ist. Also, dass du einen Videoclip generieren kannst, einen Film generieren kannst, dazu braucht die KI ein gewisses Verständnis von Raum, von Zusammenhängen, von Physik, von der Art und Weise, wie zum Beispiel Gegenstände oder Personen miteinander interagieren. Nur dann kannst du einen sinnvollen Film aus einer KI machen. Nur dann kommt aus einem Prompt irgendwas, was so einigermaßen richtig aussieht. Aber genau wie beim Film ist es beim World Model am Ende dann auch so, je mehr der Computer weiß, desto machtvoller kann er am Ende Menschen beeinflussen. Du hast vorher von Manipulation gesprochen und ein World Model, eine Simulation, die macht nicht Stopp vor einer physikalischen Simulation. Die simuliert halt auch, was passiert, wenn ich X sage oder Y sage. Und genauso wie Videos fantastisch manipulieren können, können World Models fantastisch manipulieren. Und vielleicht ist das genau der Ansatzpunkt, vor dem man dann früher oder später ein bisschen sich gruseln sollte.
Also allgemein sollte man sich ein bisschen vor den ganzen Entwicklungen nicht gruseln, aber sehr viel Respekt haben. Ich glaube nur, dass der Point of No Return sozusagen erreicht ist. Das heißt, dass wir haben gar keine Chance, dass irgendeine Entwicklung in irgendeiner Form zu stoppen. Eben aus diesen sicherheitspolitischen Gründen. Ich bin der Meinung, dass wir unsere Hände in die Welt der Wahrscheinlichkeiten legen, weil wir wissen, keiner kann genau sagen, was passiert. Und ich stimme dieser Hypothese, dass World Models eine Progression der videogenerierenden Modelle ist, nicht ganz zu, weil das ist am Ende auch sehr viel Pixel-Vorhersagen. Und World Models sollen ja genau das nicht machen, sondern sie sollen ein Verständnis von der Welt entwickeln, eben nicht nur basierend auf Wahrscheinlichkeiten. Und bei den Bildmodellen ist halt fast alles Wahrscheinlichkeit. Also das heißt, die lernen natürlich, die sind trainiert auf existierenden Videos und wissen, wie sich typischerweise meinetwegen die Hunde in Videos verhalten oder wie auch immer. Ja, am Anfang, ich meine, du erinnerst dich an die ersten Videos, das war Will Smith beim Nudelessen und innerhalb von wenigen Jahren wurde das perfektioniert so. Aber da sah man auch natürlich ein exponentielles Wachstum in der Tech und in der Weiterentwicklung. Aber ich fand, es hat durchaus lange gedauert. Also ich hätte da zum Beispiel ebenfalls erwartet, auch als Sora und so weiter rauskam, dass jetzt schon, ich hätte wirklich erwartet vor 4 Jahren, ich habe mit meiner Firma ja Tausende an Millionen an Videos generiert und ich hätte wirklich erwartet, dass jetzt in 2025 es schon möglich ist, ganze Filme per Prompt, per Knopfdruck zu generieren über eine Stunde, dass die stabil bleiben, dass die Charaktere stabil bleiben und niemand anfängt zu halluzinieren und so weiter. Und ich finde ehrlich gesagt, dass wir immer noch nicht so weit sind. Also ja. Das heißt auch, weißt du, auch als so ganz normale Anwender haben die wenigsten eine App auf dem Handy, mit denen sie einfach so Videos machen. Natürlich kann man das machen. Ich mache es auch mit Runway und so weiter. Aber es ist noch nicht auf dem Level, das ich erwartet hätte. So. Und das heißt, ich glaube, dass wir, wie gesagt, wir werden bald sehr, also Weiterentwicklung sehen, glaube ich, sehr disruptive Weiterentwicklung. Aber meines Erachtens wird es noch ein bisschen dauern.
Wenn wir so auf der Zielgeraden davon ausgehen, dass World Models im Prinzip so der entscheidende Schritt sind von der sprechenden KI zur handelnden KI. Wenn eine ganze Reihe von Leuten sagen, echte autonome Agenten, also eine KI, die irgendwas macht, was ich hier auftrage, die kann überhaupt nur funktionieren, wenn sie ein implizites World Model hat. Ob sie das jetzt sagt oder nicht, ob man das eingepflanzt hat oder nicht. Das sind so Ebenen, wo ich sagen würde, okay, wenn wir ein World Model haben und früher oder später wird ein großes Sprachmodell ein Teil von einem World Model, weil Sprache zur Welt gehört und weil Sprache natürlich auch immer ein wahnsinnig gutes Interface ist, um innerhalb der Welt zu kommunizieren, zu interagieren, bestimmte Vorgänge besser zu verstehen. Wenn wir also irgendwann so ein World Model haben, Digital Twins dazu, wenn wir das Ganze auch noch aufsetzen auf einer Ebene, die dann mit Robotik funktioniert, mit humanoider Robotik, wo siehst du denn die Grenzen von dem, was KI in der Welt schaffen kann? Wo siehst du die Grenzen von dem, was wir wollen oder was wir bekommen können?
Ja, das ist eine sehr philosophische Frage. Ich glaube, dass es gibt so einige Kernanwendungsbereiche, in denen, finde ich, KI No-Brainer ist. Und das erste ist natürlich Medizin. Wenn du es schaffst, in Kombination von World Models, LLMs, bildgebenden Modellen und so weiter, wenn du es schaffst, Menschen eine medizinische Versorgung zu liefern, die normalerweise keinen Zugang dazu gehabt hätten und einfach nur, indem sie mit ihrem kleinen Chatbot auf dem Telefon kommunizieren, dann haben wir wahnsinnig viel erreicht. So, Haken dran. Dann, ich finde, das zweite ist natürlich, Bildung zu bringen und Bildung zu demokratisieren oder auch den Zugang zu Wissen zu demokratisieren. Das ist auch Haken dran. So. Aber das, womit ich Probleme bekomme, sind diese, und das gilt sowohl für World Models als auch für LLMs, gleichermaßen ist dieses Informationsvakuum, was irgendwann entstehen wird, weil wir durch die LLMs und durch die auch World Models oder künstliche Intelligenz grundsätzlich weniger Zugang zu anderen Informationen bekommen werden. Das heißt, wenn die die komplette Informationshoheit haben werden, weil unsere Medienkonzerne absterben werden, weil Journalismus, seitdem ist es staatlich subventionierter Journalismus, als Geschäftsmodell eben nicht mehr funktionieren wird. Wenn das alles passiert, dann werden die LLMs, ja, wenn die Chatbots unsere einzige Informationsquelle werden und Social Media wird garantiert auf WhatsApp stattfinden. Irgendwie so, ja. Und wenn das dann die Zukunft ist und die World Models eben die ganze Zeit Informationen meinen, wegen in der realen Welt sammeln und so, dann, also die nächste Frage ist dann, wer hat dann die Hoheit über diese ganzen Daten und auch bei den World Models, wer kuratiert das dann, ja? Wer hat dann letztlich, wer organisiert ist? Und das werden dann, wenn es so weitergeht wie jetzt, werden das die wenigen Technokraten sein, die momentan an oberster Spitze dieser Modelle stehen. Und dann müssen wir uns wieder fragen, auch als Gesellschaft, ob wir das so in dem Kontext wollen, dass die Altmans und Zuckerbergs und so weiter dieser Welt uns regieren und eben auch die Informationen, die wir sehen, kuratieren und eben auch die World Models. Also das heißt, die werden dann letztlich diejenigen sein, die entscheiden, ob diese Modelle für einen Krieg eingesetzt werden können, für Energie eingesetzt werden können, kritische Infrastruktur damit orchestriert wird. Werden die dann diktieren, ob die Datencenter in den USA zum Beispiel, ja, die verbrauchen momentan sehr, sehr, sehr viel Energie und es gibt schon die ersten Proteste dagegen. Aber werden die dann einfach sich durchsetzen und sagen, hey, es ist wichtiger, neues World Model zu trainieren und deswegen habt ihr auch jeden Tag eine Stunde am Tag Strom, so. Also, ich meine, das sind alles so Fragen, die sich vielleicht irgendwann ergeben werden. Und deswegen glaube ich grundsätzlich, dass wir in Deutschland uns auch da schnell weiterentwickeln müssen und wir das diskutieren müssen, damit es transparent wird, was passiert. Und ich glaube, gerade diese World Models werden sehr potent sein. Und auch das, da fehlt irgendwie in der Breite, glaube ich, momentan noch das Verständnis dafür.
Mir kommen immer wieder in diesem World Model Hype, den wir gerade erleben und der wahrscheinlich noch größer werden wird und die vielen Kritikpunkte, die du angerissen hast, die noch dazukommen, kommen mir so Gedanken, dass ja eigentlich philosophisch schon häufiger darüber nachgedacht worden ist, wie so World Models funktionieren. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Geschichte von Jorge Luis Borges, der argentinische Schriftsteller, von der Strenge der Wissenschaft, so heißt diese Kurzgeschichte. Und er beschreibt ein Reich mit derart vollkommenen Landkarten, dass die Karte einer einzigen Provinz den Raum einer Stadt einnahm. Irgendwann sollten die Landkarten, die dieses Reich macht, so präzise werden, dass sie eine Karte in der Größe von 1:1 herstellen wollten. Und diese Landkarte im Maßstab 1:1, die also genauso groß ist wie das zu beschreibende Objekt. Darüber ist ganz häufig geschrieben worden, nicht zuletzt von jemandem, der die digitale Welt in vielen verschiedenen Facetten schon beschrieben hat, obwohl er sie gar nicht vollumfänglich mitbekommen hat, Umberto Eco nämlich. Umberto Eco hat von 1963 eine Geschichte geschrieben, einen Aufsatz namens Die Karte des Reiches im Maßstab 1:1. Und auch da, es ist sehr lustig, beschreibt er, was es eigentlich mit einem Land macht, wenn du eine Karte im gleichen Maßstab baust wie das Land selbst. Will sagen, eine Art World Model, was genauso groß und genauso umfassend und genauso komplex und genauso tief ist wie die Welt selbst. Und das Interessante daran ist, dass Umberto Eco dann schließlich damit schließt, dass er, ein 13-seitiger Aufsatz, ist wirklich lustig zu lesen, drei Korollare erklärt. Also drei Punkte, die auf jeden Fall eintreffen. Und diese drei Punkte sind, eine Karte im Maßstab 1:1 gibt das Territorium immer nur ungenau wieder. Was mega lustig ist, weil man ja versucht, das so genau wie möglich darzustellen. Wenn man das auf World Models übertragen würde, ist egal wie gut das World Model ist, es wird halt nie so gut sein wie die Welt, weil es sonst zur Welt werden könnte. Der zweite Korollar, den Umberto Eco beschreibt, ist, das Reich wird im selben Moment, in dem man seine Karte erstellt, undarstellbar. Das bedeutet, weil ja die Karte zum Reich gehört, kannst du in der Karte die Karte selbst nicht verzeichnen. Und der dritte Punkt, es ist vielleicht ein bisschen der darkste, aber eben Umberto Eco hatte seine darken Seiten vorsichtig gesagt. Jede Karte im Maßstab 1:1 besiegelt das Ende des Reiches als solches und wäre mithin die Karte eines Territoriums, das kein Reich mehr ist. Will sagen, am Ende ist das perfekte World Model der Untergang der Welt, den dieses Modell beschreibt. Ich möchte auf gar keinen Fall, dass wir jetzt so dark schließen. Ich glaube nämlich, dass World Models am Ende ein sehr, sehr gutes Instrument sein können, um besser zu verstehen, was wie künstliche Intelligenz kann und um diesen nächsten Entwicklungsschritt zu gehen. Aber Elisabeth, ich möchte dir gerne das Schlusswort geben und dich fragen, was versprichst du dir von dem Durchbruch, den du vorher gesprochen hast? Was ist das deiner Meinung nach? Ist das, kommt es nächstes Jahr, kommt es übernächstes Jahr? Was wird dann mit einem World Model, wenn es so auf die Gegenwart prallt, möglich sein?
Ich glaube tatsächlich, dass das World Models jetzt ohne die Apokalypse kommen zu sehen, ich glaube tatsächlich, dass sie gerade im Unternehmenskontext sehr viel bringen werden, weil wir momentan eben so die LLMs, die sind alle schön und gut, aber die, wie gesagt, halluzinieren noch viel, da gibt es noch einige kleine Problemchen hier und da. Aber wenn irgendwann Modelle kommen, die wirklich kontextuelles Verständnis haben und die wirklich Prozesse simulieren können, die ganze Dinge, die Prozessschritte simulieren können und so weiter und das ohne Probleme und ohne, dass man ihnen jemanden an die Seite stellen muss und die von alleine funktionieren, darauf freue ich mich schon, ehrlich gesagt. Also das sind Fortschritte, die ich sehr begrüßen würde, weil dann eben diese Fragmentierung in der künstlichen Intelligenz nicht mehr ist. Ich finde auch dieses, jetzt nennen wir es multimodal, so als sei es etwas Besonderes quasi, dass das Modell, wie wenn du willst, verschiedene Modalitäten spricht. Also kann Bilder, kann Sound, kann irgendwie Videos, kann Text. Aber am Ende wollen wir doch eine analoge künstliche Intelligenz zum Menschen haben, der das ohnehin alles kann und der von alleine lernen kann und dass die auch von alleine lernt quasi. Es muss halt nur irgendwie kontrolliert werden und kontrolliert stattfinden. Aber ich glaube, dass der wirkliche Mehrwert der künstlichen Intelligenz wird mit den World Models kommen und die werden dann irgendwann die Wirtschaft beflügeln. Also darauf freue ich mich. Ich denke mal, es wird einige Jahre noch dauern, 1, 2, 3 Jahre. Aber irgendwann wird dieser Durchbruch kommen und dann werden wir sicherlich uns darum freuen und vor allem wir werden zurückblicken zu den LLMs und das Gefühl haben, dass wir da noch sehr in den Kinderschuhen waren und dass wir sehr growing pains waren sozusagen am Anfang und dass wir mit den neuen Modellen natürlich in ganz anderen Ligen unterwegs sind.
Vielen Dank, Elisabeth. Vielen Dank fürs Zuhören ans Publikum. Wenn euch die Folge gefallen hat, empfehlt sie gerne weiter oder diskutiert mit uns oder beides. Ja, auf den verschiedenen Social-Media-Plattformen, auf denen wir unterwegs sind, mit unserem Account Tech, KI und Schmetterlinge, zum Beispiel auf LinkedIn, zum Beispiel aber auch auf Instagram und auf TikTok. Und wer unbedingt möchte, kann auch YouTube Shorts sehen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis bald. Bye-bye.